Joachim, schön, dass es geklappt hat. Es wurde auch langsam mal Zeit. Wir haben uns vor einigen Monaten getroffen und ich habe in der Corona-Pandemie gemerkt, dass manchmal die Motivation nachlässt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute über das Thema Motivation reden. Mein Name ist Tobias. Ich bin Fan der New Ways of Work und begleite Menschen in der digitalen Transformation. Und deswegen freue ich mich umso mehr, heute zum Thema Motivation mit Joachim zu reden. Joachim, stell dich doch mal ganz kurz für unsere neuen Hörer vor.
Ja, sehr gerne. Joachim, vorn dran ist mein Name. Ich bin Eigentümer, Betreiber und Unternehmer der Jokovia GmbH. Und die Jokovia GmbH bietet neben dem Thema Beratung ganz allgemein auch Coaching an. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten gemerkt, dass das Thema Motivation immer wieder in verschiedenen Kleidern, den Coaching-Gesprächen war. Und unabhängig davon, ob es um eher eine private oder eine berufliche Motivation ging, es gibt da gewisse Muster. Und das hat mich auf die Idee gebracht, über das Thema Motivation mit dir zu reden. Und es hat jetzt ein bisschen Zeit gebraucht, um überhaupt die Motivation zu finden, sich endlich mal wieder zusammenzusetzen, was ja jetzt tatsächlich geklappt hat, umso schöner.
Ja, jetzt, wenn du das Thema Motivation erwähnst, frage ich mich immer, Motivation im Arbeitskontext, ich werde am Ende des Monats bezahlt, wofür muss ich motiviert werden? Reicht es nicht einfach, wenn man den Mitarbeiter schnellstmöglich über den Tisch zieht, damit er diese Reibungswärme auch wirklich als Motivation empfindet?
Schöner Klassiker, ja, und kommt sicherlich auch immer wieder und immer noch vor und wird vielleicht auch immer wieder mal nicht bemerkt von der jeweils Gegenseite. Ich weiß es nicht, ob so ist, ja. Wärme an sich, glaube ich, ist erstmal, glaube ich, für uns alle ein bestärkender Faktor in Sachen Motivation. Wer sich zum Beispiel einer Gefühlskälte, einer Gesprächskälte ausgesetzt fühlt, der wird wahrscheinlich eher Schwierigkeiten haben, sich für sein Gegenüber zu erwärmen und damit vielleicht auch Schwierigkeiten haben, die richtige Motivation für ein Thema zu finden, was jetzt gerade Anlass von dem Gespräch war, das dann eben im beruflichen Kontext stattfinden muss. Ja. Und insofern, Wärme ist hilfreich, aber die Haltung dahinter, mit der diese Wärme entsteht, glaube ich, lässt sich relativ schnell entlarven. Ja. Und das ist ja auch im Kontext Coaching immer eine ganz besonders wichtige Sache, die Frage der Haltung. Ich bin sehr überzeugt davon, dass die jeweiligen Gesprächspartner viel unterbewusst mitkriegen, was die Haltung meines Gesprächspartners jeweils ist, mit der in dieses Gespräch gegangen wird.
Mhm. Joachim, ich möchte nochmal auf diesen Klassiker zurückkommen, mit dem ich das Gespräch begonnen habe. Den Mitarbeiter über den Tisch zu ziehen, damit er das Ganze als Nestwärme empfindet. Was macht der Chef denn falsch, wenn er solche Mittel anwenden muss?
Also ich würde mal vermuten, dass wir sehr nah am Thema Manipulation sind. Der Chef will in der Regel ja etwas vom Mitarbeiter. Beide haben in der Regel, wenn wir uns in einem typischen Unternehmenskontext bewegen, einen Arbeitsvertrag mit einem Arbeitgeber, bewegen sich wahrscheinlich in der gleichen Organisation, im gleichen Thema, sonst wäre der eine nicht der Chef des anderen. Das heißt, die beiden haben irgendein gemeinsames Thema und der Chef gibt in der Regel Vorgaben, macht Richtungsvorgaben, gibt Ziele aus und möchte, dass die erreicht werden, was an sich natürlich völlig legitim und auch genau richtig so ist. Ja. Und da beginnt die Sache natürlich anspruchsvoll zu werden. Wenn beide jetzt die gleiche intrinsische Motivation haben, also in der Sache, für die dieser Bereich, diese Abteilung, dieser Unternehmensteil tätig ist, einen Sinn sehen, dafür zu arbeiten, dann ist nochmal ein Stück mehr der Idealfall dann, wenn der Chef für gewissermaßen ein großes Ganzes verantwortlich ist und der Mitarbeiter für einen sinnvollen Teil davon. Mhm. Und wenn es dann noch gut abgesprochen ist, in der Gruppe, im Team, in der Abteilung, so dass sich das nicht so sehr überlappt und die Teile sich gut zusammenfügen, dann hat man einen Idealzustand erreicht, wenn dann auch noch alle intrinsisch motiviert sind zu dem Inhalt. Das heißt, von sich aus einen Sinn darin sehen. Und okay. In dem Moment, jetzt, wo der Chef zu manipulativen Maßnahmen greifen müsste, so er das denn tut, und das ist ja so ein bisschen unterstellt mit dieser Formulierung über den Tisch ziehen, dass er es in dem Moment tut, ja, er manipuliert, er will irgendwas, was der Mitarbeiter vielleicht nicht will, glaube ich, haben wir den Punkt erreicht, dass die Motivation von beiden auseinanderfällt. Der Chef will was anderes als der Mitarbeiter. Wer immer auch von beiden falsch liegen mag im Sinne des Unternehmens oder Abteilungsziels, vielleicht liegen ja sogar beide falsch, ja. In der Regel hat der Chef die größere Macht als der Mitarbeiter.
Jetzt hast du den Begriff intrinsisch benutzt. Unter intrinsisch verstehe ich das Thema Eigenmotivation. Und wenn man an den Klassiker denkt, ich ziehe jemanden über den Tisch oder ich versuche ihm auch zu suggerieren, dass das alles ganz toll ist, ich versuche ihn zu motivieren, das unterstellt ja auch ein bisschen, dass der Chef bemerkt hat, der Mitarbeiter will vielleicht gar nicht. Jetzt gibt es zu dem intrinsisch auch noch ein extrinsisch. Was habe ich denn für Möglichkeiten, einen Mitarbeiter zu motivieren, damit er will, wenn ich ihn nicht über den Tisch ziehe und ihm praktisch fälschlicherweise was vorgebe? Welche Möglichkeiten habe ich?
Ja, da gibt es, denke ich, einige Klassiker. Das eine ist sicherlich das Belohnen, das andere ist das Bestrafen. Ja, wir alle kennen das aus unserer Sozialisierung als Kinder, mindestens da, wahrscheinlich noch aus ganz vielen anderen Kontexten. Wenn ich selber nicht will als Kind, vielleicht ist Teenageralter da das treffendste Alter, ja, das schwierigste, vielleicht geht das auch schon sehr viel früher los und hört nie auf, wie auch immer, dann greifen Erziehungsberechtigte in der Regel zu Methoden, auch zu manipulativen Methoden, die vielleicht im Sinne des Großen und Ganzen durchaus gut sind, aber sie sind auch manipulativ. Sie drohen mit Strafen, sie drohen vielleicht auch mit Liebesentzug, was dann, glaube ich, endgültig grenzwertig ist, und sie ködern mit einer Belohnung. An der Stelle, wenn das auseinanderfällt, Chef- und Mitarbeitermotivation, dann kann der Chef natürlich versuchen, extrinsisch, wie du gefragt hast, was zu tun. Die Frage ist, wie weit bewegt sich's weg von dem, was, wo der Konsens eigentlich besteht, zu dem gemeinsamen Zweck, die diese Abteilung, dieser Unternehmensteil hat? Und wie sehr bestand da mal Einigkeit darin, sich in dem Thema gemeinsam vorwärts zu bewegen, ja? Also ich kann extrinsisch schon was tun. Nur in dem Moment, wo ich mich ganz weit weg bewege von dem, was eigentlich beide verstanden haben, dann wird es natürlich schwierig, wirklich eine dauerhafte, ja, eine nachhaltige Motivation von extern, also extrinsisch herzustellen. Vielleicht ist ein Beispiel der Teenager, den ich schon gerade eben gesagt habe, der eben in seinem Zimmer verweilt und nicht aus dem Zimmer kommen will, und die Eltern versuchen es mit allem Möglichen, mit Handy wegnehmen, ist ja so ein ziemlich lang andauernder moderner Klassiker, oder eben mit Essensentzug, oder vielleicht kommt auch so ein Zuckerbrot, so die Oma ist gerade gekommen, die würde ich auch gerne mal wieder sehen, und irgendwas lockt. Aber am Ende ist es immer der Teenager selber, der sich erheben muss und sein Zimmer verlassen muss, wenn ich mal davon absehe, dass vielleicht körperliche Gewalt jetzt an der Stelle mal nicht Mittel der Wahl sein soll. Irgendwas muss ihn dann motivieren. Wenn es nicht von ihm selber gekommen ist, vielleicht war es dann tatsächlich der Kuchen, den die Oma mitgebracht hat oder irgend sowas, ja.
Das Beispiel mit dem Teenager kann ich total nachvollziehen. Welche Chancen, welche Risiken siehst du bei einer extrinsischen Motivation? Nicht nur auf die Teenager, sondern vielleicht auf das Thema Arbeitsumfeld.
Ja, Chancen habe ich insbesondere dann natürlich zu verstärken, wenn die intrinsische Motivation passt, ja, wenn das irgendwo synchron ist zwischen Chef und Mitarbeiter. Risiken allerdings gibt es relativ viele. Wir haben ja vorhin schon über Manipulation gesprochen. Risiken gibt es zum Beispiel relativ simpel und recht häufig auch passiert schon. Gibt es in der Literatur einige Beispiele, dass die extrinsische die intrinsische ersetzen kann. Ja? Also wenn ich zum Beispiel versuche, durch Incentives Mitarbeiter dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie gar nicht tun wollen. Und der Mensch ist da ziemlich kreativ, seinerseits dann als Untergebener quasi, als Mitarbeiter des Chefs auch manipulativ oder ausnutzend, indem er eben dieses Incentivierungssystem zu seinen Zwecken nutzt und damit zum Teil konterkariert. Ein sehr schönes Beispiel, ich will gar nicht so sehr jetzt auf ein echtes oder fingiertes Unternehmensmitarbeiter-Chef Beispiel gehen, sondern ein gesellschaftliches Beispiel, das, glaube ich, einige schon mitgekriegt haben oder vielleicht auch alle. Da geht es um das Thema Rabattierung beziehungsweise eben Motivation für Anreize von Elektroautos beziehungsweise Hybridautos. Mhm. Man weiß vielleicht, dass Mitarbeiter von Steuerseite, von Staatswegen 1% zahlen müssen für die Versteuerung des sogenannten Geldwertvorteils, wenn sie einen Geschäftswagen gestellt bekommen. Mhm. Wenn man ein Hybridfahrzeug zum Beispiel sich beschafft, dann sinkt diese Besteuerung auf 0,5%. Und ich möchte mal sagen, mal die These in den Raum stellen, die man persönlich damit meinen, dass viele niemals planen und vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, Strom zu tanken, sondern einfach nur dieses rabattierte Fahrzeug mit sich rumfahren haben mögen. Vielleicht ist es auch ein tolles Statussymbol. Man kann nach außen zeigen, man tut da was. Faktisch tankt man aber ganz normalen Benzin- oder Dieselsprit und schleppt sogar irgendwie 1, 2, 3, 400 Kilogramm mehr mit sich rum, die man ja auch vorwärts bewegen muss und die dann zu einem deutlich erhöhten Spritverbrauch führen. Und damit ist das eigentlich pervertiert, was bezweckt ist. Und wenn man jetzt wieder die beiden Begriffe intrinsische und extrinsische Motivation mal kurz anlegt an diesen Fall, dann wäre die intrinsische zu sagen, ich mache sowas nur, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass das was bringt und wenn unabhängig davon, ob mir das finanziell irgendeinen Vorteil bringt. Die extrinsische ist, der Staat fördert das durch ein entsprechendes Gesetz und dadurch nutze ich das zu meinen Gunsten, obwohl es faktisch gar nichts bringt. Und ganz nebenbei, so ein Fahrzeug verschlingt auch viel mehr Ressourcen bei der Herstellung und damit habe ich eigentlich gewissermaßen sowieso einen negativen Effekt, unabhängig davon, wie ich das Fahrzeug nutze. Und das ist vielleicht so ein Beispiel, ich hoffe, dass es das trifft, was so ein Risiko von extrinsischen Motivationen ist, die dann sowohl einerseits das Intrinsische ersetzen können oder es sogar umkehren und pervertieren können, das ganze System.
Du hast vorhin bei dem Intrinsischen noch den Begriff des Sinns benutzt. Wie schafft man es, statt der extrinsischen Motivation stärker auf das Intrinsische einzugehen? Also so wie du jetzt schön ein Beispiel gemacht hast, ich muss davon überzeugt sein, dass das, was ich tue, auch einen Mehrwert für die Natur hat. Ich glaube, man kann das extrinsisch unterfüttern, indem man das eben subventioniert, dass man ein Elektroauto kauft. Aber wichtig ist natürlich auch diese Verhaltensänderung oder diese Bewusstseinsänderung. Ich erkenne einen Mehrwert in dem, was ich tue. Und das würde ich gerne wieder zurückspannen zur Arbeitswelt. Was können wir denn tun, damit wir es schaffen, dass wirklich jeder oder meinetwegen die meisten Mitarbeiter diesen Sinn in ihrer Arbeit erkennen? Und weil dann kannst du ja das ganze Thema extrinsische Motivation sparen. Wenn wir beide das gleiche Ziel haben, laufen wir auch beide in die gleiche Richtung. Und ich habe ja erzählt, ich bin Fan der New Ways of Work und da ist für mich der Faktor Spaß sehr wichtig. Und wenn etwas keinen Spaß macht, dann fehlt mir die intrinsische Motivation. Jetzt heißt es nicht, dass du hier der Spaßfaktor sein sollst, aber wie schaffen wir das, dass der Chef und der Mitarbeiter in die gleiche Richtung gehen, dass sie beide am besten Spaß haben und intrinsisch motiviert sind?
Also ich glaube, da gibt es eine sehr schöne Überlappung mit einem klassischen Thema aus dem New Ways of Work. Ja, das ist ja eigentlich relativ neu und trotzdem nenne ich es schon Klassiker. Und dem, was in den Coaching-Themen immer wieder hochkommt, und das ist eben das Thema Transparenz. Transparenz beim Führen. Das heißt, wenn der Chef es mit seinen Mitarbeitern, um mal bei diesen ganz typischen Begriffen zu bleiben, Chef und Mitarbeiter es schafft, in einem Team einfach klar zu machen, dass jeder einen Beitrag leistet, im Idealfall zu dem, was dieses Team leisten soll und darf. Und dass es dafür natürlich auch den Arbeitsvertrag gibt und dafür eine Entlohnung gibt. Und dass man sich im positiven Falle, mag immer schwierige Konstellationen geben, ja, in denen das nicht so ist, aber wir reden jetzt mal von den positiven Fällen, dass jeder dazu einen Beitrag leisten kann und auch jedem Mitarbeiter die Möglichkeit eben gibt, sich dazu auch zu bekennen und auch kritische Dinge beizutragen, falls er den Sinn dieser Abteilungsleistung, dieser Teamleistung nicht erkennen kann oder auch seiner eigenen Leistung. Und sich dann im Gespräch wieder ein neues Fundament zu schaffen, was das Sinnvolle sein kann, wenn es derzeit nicht erfüllt ist, ja. Und dann, sobald ich einen Sinn sehe, da ist der Teenager nicht anders als der Mitarbeiter in der Firma, sobald ich einen Sinn in dem sehe, was ich tue, dann tue ich es auch, dann will ich es auch. Und dann habe ich intrinsische Motivation und dann brauche ich eigentlich die extrinsische gar nicht mehr, ja.
Gefällt mir gut. Du hast einen meiner Lieblingsbegriffe benutzt, und zwar die Transparenz. Eine Transparenz, so wie ich das wahrnehme, bedingt oder fördert das Vertrauen. Und je mehr Vertrauen man hat, umso transparenter wird man auch. Denn aus meiner Sicht ist es ein Ringschluss. Und irgendwo musst du anfangen mit einer Transparenz. Dann entsteht das Vertrauen verbessert sich und dann werden die Leute noch transparenter. Weil das große Risiko dabei ist, für einen Mitarbeiter, wenn er transparent wird, ist er in Anführungszeichen ja auch angreifbar, verletzlich. Und wenn dieses Vertrauen irgendwann missbraucht wird, dann hast du das ganze Arbeitsverhältnis aus meiner Sicht fast schon, ja, zerstört. Und das Thema Vertrauen, was aus dieser Transparenz resultiert, wie kann man das denn weiter fördern? Welche Möglichkeiten hast du denn in deinem Werkzeugkasten, wie du das erreichen kannst? Also, dass sich Mitarbeiter und Führungskräfte vertrauen können.
Das ist extrem individuell, diese Frage. Und es ist insbesondere deswegen extrem individuell, weil im Coaching, so wie ich das angehe, im systemischen Coaching, ich immer mich in der Welt des Coaches bewege. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, einen Kunden zu haben, einen Coachee, der eine Führungskraft ist und der genau so eine Situation gerade mit seinem Team hat, wo es vielleicht mangelndes Vertrauen, mangelnde Transparenz gibt oder eben genau diese Frage, fehlt irgendwie der gemeinsame Sinn dieses Bereichs, dieses Teams, den die Führungskraft zu führen hat, dann kann man genau hier ansetzen bei dem, wie diese Führungskraft den Bereich selber sieht, wie er selber sich wahrnimmt, wie er von seinen Mitarbeitern wahrgenommen wird, wie er von den sogenannten Peers, also den Menschen, die mit ihm auf einer Ebene sind, und natürlich auch von seinem Chef wahrgenommen wird, was er selber für Fähigkeiten mitbringt, und dann nach Ideen mit ihm im Gespräch zu forschen, was er vielleicht besser machen kann. Das wird dann immer entscheidend sein, dass diese Ideen von ihm selber kommen und man dann gemeinsam ausleuchtet, was hält er für zielführend, was mag er gerne ausprobieren, was traut er oder sie sich zu. Weil wenn von mir ein Vorschlag kommt, dann ist es immer so eine Analogie fast, so ein Vorschlag von außen, den er vielleicht gar nicht gut finden kann oder den er gar nicht sieht in seiner Welt. Und ich gebe ihm den Rat, und für ihn in seinem Horizont kommt das aber gar nicht vor. Mhm. Und deswegen ist es extrem individuell. In jedem Falle zeigt die Erfahrung, dass auch in dem Moment in so einem Coaching-Prozess, wenn man so ein Thema angeht, diese jeweilige Person die Bereitschaft mitbringen sollte, sich selber zu reflektieren. Wie bewege ich mich? Was kriege ich von anderen zurückgespiegelt? Und wie sehe ich mich selber und wie sehr ist das in Deckung? Da ist in der Regel der erste Ansatzpunkt, um nachher an diesem Thema Transparenz, Vertrauen, Sinn, Stiftung in der Arbeit zu arbeiten.
Jetzt setzt der Einsatz eines Coaches aber auch die Erkenntnis voraus, dass man sich unterstützen lassen möchte. Meistens geht ja auch diese Erkenntnis von der Führungskraft selber aus. Oder wie gehst du damit um, wenn du merkst, es liegt vielleicht gar nicht an dem Mitarbeiter, ich muss auch eine Führungskraft besser machen? Das ist ja wahrscheinlich sogar noch schwieriger, einer Führungskraft das klar zu machen. Also aus meiner Sicht ist es erstmal toll, dass man sich einen Coach holt, und viele Führungskräfte denken, ich hole mir einen Coach, der macht meine Mitarbeiter besser. Oft ist das Problem aber auch vielleicht die Führungskraft. Was muss man tun, damit Führungskräfte besser werden?
Ja, in der Regel ist das sogar der typische Ansatz, den du da beschreibst, ja. Nämlich nicht Mitarbeiter besser zu machen, und damit zu sagen, im Grunde, um es ganz hart zu sagen, die anderen sind schuld, ja, dass etwas nicht gut läuft, sondern wo kann ich denn bei mir selber anfangen? Weil ich kann einen anderen nur bedingt verändern. Ich kann vielleicht, und da sind wir fast schon wieder am Anfang unseres Gesprächs, auf andere einwirken, auf ihre Motivation. Aber wirklich verändern kann ich sie ja nicht. Das müssen sie schon selber tun. Und das heißt, wenn ich in dem Zusammenspiel Führungskraft, Mitarbeiter was verändern möchte, dann muss ich im Grunde bei mir selber anfangen, weil nur ich bei mir selber wirklich etwas verändern kann durch einen Erkenntnisprozess, ja. Und dann meinen Beitrag dazu leisten, dass in dem Teamgefüge eine Veränderung eintritt und dann vielleicht hoffentlich natürlich im Sinne eine positive, eine Veränderung, eine Verbesserung eintritt. Und wenn man sich die Coaching-Landschaft mal anguckt, wo werden Coachings typischerweise beauftragt und durchgeführt, dann ist es naturgemäß eben auch bei Führungskräften auf unterschiedlichen Ebenen. Eben genau deswegen, weil die ja Ausstrahlung auf ziemlich viele Mitarbeiter in aller Regel haben. Die führen ja meistens nicht nur 2, 3 Personen, sondern direkt eine größere Anzahl, vielleicht 2 Handvoll. Und vielleicht führen sie einen Bereich und dann, damit führen sie Führungskräfte, die wiederum mehr Mitarbeiter führen und das vielleicht sogar kaskadisch über mehrere Ebenen hinweg. Und damit ist die Ausstrahlung natürlich, je weiter oben man ankommt, auch umso größer. Und damit auch das Wirkungspotenzial von Veränderung natürlich umso größer.
Was zeichnet eine gute Führungskraft aus? Vielleicht auch mit Blick auf die New Ways of Work.
Ja, ich glaube, da ist schon ganz viel Entwicklung passiert in den letzten Jahren, weg von dem Chef, der die Ansagen macht, hin zu diesem, was du nennst, was ich eben auch sehr, sehr positiv sehe, diesen New Ways of Work. Auszeichnen tut diesen Chef in der Regel eben genau das Thema Transparenz herstellen und eine gemeinsame Basis für eine Sinnerkenntnis für alle herzustellen. Ja, das mag jetzt nicht immer in jedem Job die maximale Sinnstiftung sein, aber auf jeden Fall etwas muss dran sein, damit der Mitarbeiter sagen kann, ja, für mich ist es sinnvoll, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und daran zu arbeiten. Ja, und dann tut der Mitarbeiter seine Arbeit gerne und dann gibt es in der Regel auch eine gute Chance für ein gutes Vertrauensverhältnis zum Chef. Und das sind diese Elemente aus diesem New Ways of Work, die dann genau diese Basis eben auch schaffen.
Genau, stimmt. Das ist der sogenannte Purpose, den man ja heutzutage ganz oft hört, dem ganzen Thema einen Sinn, einen Zweck, einen Purpose zu geben. Wenn du mit einer Führungskraft arbeitest, inwieweit ist es dir da möglich, dass du die Unternehmenskultur beeinflusst? Denn du hast vorhin gesagt, das ganze Thema kaskadiert. Ein Leiter hat Mitarbeiter, hat vielleicht andere Leiter. Inwieweit ist es möglich, eine Unternehmenskultur zu ändern?
Ja, es ist absolut möglich, da zu ändern und es wird auch in gewisser Weise immer einen Einfluss haben. Das hängt natürlich ganz entscheidend von der Sichtbarkeit und von der Reputation der Führungskraft ab, die ich da coache, welche Reichweite die typischerweise hat und für wie viele Leute diese Person ein positives Vorbild ist, ja. Coaching, so wie ich es mache und so wie ich es verstehe, ist allerdings an der Stelle sehr begrenzt. Und zwar aus folgendem simplen Grund. Unternehmenskultur muss ja etwas sein, das von möglichst vielen getragen wird. Das ist ja ein Prozess, der typischerweise aus der Masse der Belegschaft auch kommt. Ja, da entsteht eine Idee und dann möchte man möglichst viele Menschen mitnehmen, die diese Unternehmenskultur auch tragen. Ja, insbesondere wenn ich eine Unternehmenskultur verändern will, die über Jahre oder Jahrzehnte gewachsen ist. Ja. Sehr mühsamer, sehr langwieriger Prozess. Und dann ist es eigentlich ein Widerspruch in sich, dass ich als Coach das in einer 1-zu-1-Situation konkret genauso anwende, weil dann würde ich dieser Person, dieser Führungskraft ja konkrete Ratschläge bezogen auf die Unternehmenskultur geben, die man da jetzt haben will. Ja. Dann würde ich von außen dazu sagen, macht das so und so, weil eure Unternehmenskultur will das jetzt so, ja. Und das darf ich und will ich als systemischer Coach niemals tun. Ich werde versuchen rauszuhören, mit was kann diese Führungskraft sich committen? Was findet sie gut an dieser neuen Unternehmenskultur? Wo sieht sie positive Beiträge, um sie zur Umsetzung zu bringen? Und kann gemeinsam mit der Führungskraft eben an Umsetzungsideen arbeiten und die dann immer wieder prüfen und nachjustieren. Aber ich werde niemals sagen können, pass auf, und eure Unternehmenskultur hat folgendes Set und so musst du das jetzt machen. Verstehst du denn den Unterschied, warum ich da nur eine begrenzte Einwirkung habe?
Ja, allerdings finde ich das total spannend, weil es gibt doch sicherlich Werte, die du in manchen Firmen antriffst, die ganz sicher nicht unbedingt deinen Werten entsprechen. Und du brauchst ja schon irgendeinen Nordstern, den du folgst. Und dann triffst du auf eine Führungskraft, vielleicht auch auf eine bestehende Unternehmenskultur, die wirklich diesen Werten widerspricht. Das heißt, du müsstest doch da erstmal grundlegend was ändern. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du nur zwischen gut und böse unterscheiden kannst, aber es gibt doch Dinge, die du antriffst, ja, wo du sagst, das ist so nicht korrekt. Also da müsst ihr was tun. Ihr seid auf dem falschen Weg. Ja, das ist ja kein Framing, aber inwieweit gehst du da schon rein, um zu sagen, nee, so nicht?
Also da werden an solchen Punkten, wenn wir da an Fragestellungen rankommen, die vielleicht schon moralisch, ethisch werden, ja, da gibt es natürlich dann Grenzen. Wenn wir mal von ganz krassen ethisch-moralischen Fragen absehen, dann sind an der Stelle die Grenzen des systemischen Coachings erreicht. Ja? Wenn der Chef seinen Mitarbeiter wirklich ausgrenzt, mobbt und das auch noch aktiv erzählt im Coaching, ja, dann werde ich sicherlich Methoden haben, danach zu fragen, was seine Motivation dafür ist, was wie das ankommt, was er dafür für einen Rückhalt bekommt, für Rückmeldungen, wie das beobachtet wird. Also immer in dem sozialen Gefüge trotzdem Fragen stellen. Aber solange ich bei meinem systemischen Coaching-Mandat bleibe, darf ich ihm nicht sagen, du machst da Bullshit, ja? Das darf ich nicht. Okay. Solange es, wie gesagt, keine ethisch-moralischen Grenzen überschreitet, ja, dann reden wir von ganz anderen Dingen. Das in der Tat kommen wir an der Stelle ja wieder an diese Frage mit der extrinsischen und intrinsischen Motivation. Wenn nämlich diese Führungskraft nach dem, was du wahrscheinlich jetzt gerade adressierst, ne, nach diesen Glaubenssätzen des New Ways of Work, wie man heute zu führen hat, seine Mitarbeiter, ja, wenn er das quasi mit Füßen tritt, dann kann ich als systemischer Coach an der Stelle auch nur hinterfragen, wie er sich dort, in welche Resonanz er dazu bekommt. Und wenn das seine intrinsische Motivation ist, wenn er die in seiner Sozialisierung das so gelernt hat, dass das für ihn richtig ist und gut ist und die Arbeitsleistung seines Teams dazu stimmt, ja, und ihm die Stimmung egal ist, weil er sowieso nie nach dem Team fragt oder wie auch immer das konkret ist, wenn das seine intrinsische Motivation ist, wer wäre ich, um aus externer Sicht das zu hinterfragen? Wie soll ich ihn intensivieren, zu sagen, das ist falsch? Dann sind wir wieder genau bei dem Thema, wenn das für ihn sinnstiftend ist, ja, weil er wiederum vielleicht dadurch sein Ego befriedigt bekommt, ja, oder weil er von seinem Vorgesetzten eine besonders hohe Prämie für extreme Akkordleistungen oder was auch immer man sich da denken kann, bekommt, dann ist das seine Motivation.
Joachim, jetzt muss ich mir trotzdem erzählen, es gibt Firmen, die sind der Meinung, bei ihnen läuft alles prima, die haben gar keine Schmerzen, die haben gar keinen Bedarf, sich einen Coach ins Haus zu holen. Was machst du denn, um da zu unterstützen, um da ins Gespräch zu kommen?
Also eine Grundbereitschaft für das Thema muss in dem jeweiligen Unternehmen durchaus vorhanden sein. Ja? Wenn ich nicht weiß, dass es Coaching gibt und dass das was helfen kann, eine punktuelle Hilfe immer in einer 1-zu-1-Situation mit bestimmten Personen, die einen Bedarf selber auch haben. Ja? Coaching kann ich auch nicht in dem Sinne wirklich verordnen. Ich kann nur sagen, hey Leute, ich biete sowas an ans Unternehmen. Ich habe Coaches, die können euch helfen. Der Bedarf selber muss ja von der Person kommen, ja, von der jeweiligen Führungskraft oder von einem Mitarbeiter, wo es eine Teamsituation gibt, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, was auch immer das konkrete Problem, die Fragestellung, der Konflikt ist. Deswegen muss das Unternehmen die grundsätzliche Bereitschaft haben, zu sagen, ich biete das an, ich bezahle euch das. Oder natürlich die Einzelperson investiert es von sich aus quasi privat, ne? Sowas trifft man durchaus auch nicht selten an.
Jetzt haben wir unseren Podcast mit dem Stichwort Motivation begonnen. Wie schwer das ist in dieser Corona-Krise, sich manchmal zu Dingen zu motivieren. Jetzt war doch Corona der perfekte Auslöser dafür, dass man mal seine Arbeitsweise überdenkt. Denn wir haben ja gemerkt, dass wir gerade was das Thema Digitalisierung noch nicht optimal aufgestellt sind. Aber wir hatten bisher keine Schmerzen. Corona hat uns ja erst gezeigt, dass wir in der Digitalisierung noch ganz, ganz viel Nachholbedarf haben. Das heißt, Corona und dieser Change ist doch jetzt für dich als Coach super.
Ja, da würde ich einen deutlichen Unterschied machen wollen, Tobias. Nicht als Coach super, sondern als Change Manager ist das ein sehr gutes Thema. Da bin ich dann allerdings nicht als Coach, als systemischer Coach unterwegs im Einsatz, sondern eben als Change Manager oder als Change Agent. Ja, da werden durchaus ähnliche Ansätze verfolgt, nämlich ich will natürlich etwas verbessern als Unternehmen und hole mir dazu Unterstützung von außen. Allerdings kann ich als Change Manager im Sinne eines Change-Programmes, Transformationsprogrammes natürlich viel breitbandiger und muss sogar viel breitbandiger wirken, weil ich will ja im Idealfall die ganze Belegschaft mitnehmen, wenn es um Transformation eines gesamten Unternehmens geht. Und dann wird nicht mehr punktuell an Einzelproblemen, an Einzelfällen, Einzelkonflikten gearbeitet, was ich eben mit dem systemischen Coaching abdecken würde, sondern dann eben breitbandig als Change Manager, als Change Agent, mehrere von der Art quasi als Unterstützung mit dazu nehme und dann wäre das eine Sache des Change Managements.
Aber dann ist das doch jetzt das perfekte Schlusswort, weil dann hätten wir doch gleich einen wunderbaren Steilpass für unseren nächsten Podcast. Denn während wir heute ja über das Thema Motivation, vor allen Dingen das Thema intrinsische, extrinsische Motivation hatten, dann wäre mein Vorschlag, lass uns das Thema Change und Transformation für den nächsten Podcast vornehmen. Da wäre ich total intrinsisch motiviert, den nächsten Podcast für dich und Jokovia durchzuführen.
Und stell dir vor, ich wäre dann jetzt nicht mal durch deinen Vorschlag nur extrinsisch motiviert. Können wir super gerne machen, weil in der Tat ist es ein völlig eigenes Thema und könnte man jetzt bestimmt nicht mehr erschöpfend mit abdecken. Also super Idee, machen wir.
Super. Joachim, in diesem Sinne, dann bedanke ich mich bei dir für das Interview, für den Podcast und bei allen, die uns zugehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, ciao und auf Wiederhören.